Here is
RNF.
RNF. Der Retail News Flash Podcast über News aus dem Handel. Vorgestellt von Anna, Heidi und Wolfgang. Listen to us.
Frohes und gesundes neues Jahr 2023. Wir sind bei unserer ersten Ausgabe in diesem Jahr und wünschen euch natürlich alles Gute. Wir freuen uns, dass ihr wieder mit dabei seid und wir freuen uns auf ein ereignisreiches Jahr mit ganz vielen Informationen, Neueröffnungen und hoffentlich ganz viel Good News. Wolfgang, Heidi, ich hoffe, ihr seid gut reingekommen. Wie sieht es bei euch mit Neujahrsvorsätzen aus? Heidi, hast du da welche oder bist du da eher nicht so der Fan von?
Ich denke, ich bin der grenzenlose Optimist. Ich denke immer positiv und in dem Sinne starte ich dementsprechend das neue Jahr. Arbeite noch an meiner Verkühlung, werde diese bald ablegen und freue mich auf die nächsten Dinge, die auf mich zukommen. Bin motiviert und voller Freude dabei.
Sehr gut,
das so soll schön. Es sein.
Wolfgang, hast du Vorsätze für dieses neue Jahr?
Naja, also was habe ich gerade gelernt, was ich Erkältung nenne, das nennt Heidi Verkühlung. Also man hört das an meiner Stimme, das hoffe ich, dass die bald weg ist. Und ansonsten habe ich eine ganze Menge Dinge vor beruflicher Art. Ein bisschen reisen werde ich aber auch und mich bewegen. Und das wird sicherlich ein spannendes Jahr. Ich lasse mich auch so ein bisschen überraschen, ob da noch wieder irgendwas Neues um die Ecke kommt, was wir noch nicht kennen heute. Aber das ist meine Erfahrung aus den letzten 2,5, 3 Jahren mit Corona und all dem und Energiekrise. Man darf seinen Optimismus nicht verlieren und weiter geht's immer.
Ja? So ist es, genau. Und bewegen, hast du das Richtige gesagt. Ich stelle mein 2023 auch unter das Motto Sport jetzt mal im ersten Quartal. Nicht, dass ich jetzt in 2022 unsportlich war. Ich arbeite auch nicht viel mit Vorsätzen, sondern eher mit Zielen. Habe mir da schon 2 Wettkämpfe ausgesucht, den Vienna City Marathon im April. Und im Februar werde ich so einen High Rocks laufen. Und ansonsten freue ich mich auch auf alles, was 2023 Berufliches zu bieten hat. Viele Projekte, die anstehen, auch mit MacArthur Glenn gemeinsam. Und ich freue mich drauf. Diese Folge ist ein bisschen anders als unsere sonstigen Folgen in Kategorien aufgeteilt. Wir machen jetzt am Anfang des Jahres einen kleinen Rückblick auf 2022. Wolfgang wird mit einer Zusammenfassung über das vorangegangene Jahr starten. Dann werden wir uns unseren Highlights und Lowlights von 2022 widmen. Das heißt, welche News haben uns da am meisten gecatcht und welche am wenigsten? Was war das Top und das Flop im Metaverse? Und zu guter Letzt schauen wir uns noch an, was war das Amüsement des Jahres aus unserer Gossip-Kategorie in 2022. Und ich würde sagen, wir starten direkt mit Wolfgang zusammen. Wie war das Jahr 2022 und wie wird es 2023?
Ja, genau. Und das ist nicht ganz einfach, denn das Jahr 2022 war sicherlich eines der ungewöhnlichsten Jahre für den Einzelhandel und für den Fortschritt des Handels, aber brachte auch einige Erkenntnisse. Ja, gestartet hat man im Januar letzten Jahres und hat gedacht, okay, jetzt ist doch irgendwie Corona mal vorbei und diese ganzen Lockdown-Maßnahmen sind vorbei, jetzt kann es ja wieder aufwärts gehen und ich weiß, wir hatten uns noch darüber unterhalten, was man alles machen muss, um seine Läden vorzubereiten und alles mitzunehmen, was man mitnehmen möchte. Ja, und dann kam Mitte Februar völlig überraschend der Ukraine-Krieg und in dessen Folge die hohen Energiekosten. Die Inflation setzte im Laufe des Jahres ein, machte alles teurer als jemals zuvor. Und viele Menschen haben Angst bekommen, ob der Krieg vielleicht sogar von der Ukraine nach Mitteleuropa kommen wird. Und oder ob sie noch Geld genug zum Leben haben werden und im Jahr 2023, wenn das so weitergeht mit der Preisentwicklung. Naja, jedenfalls nichts ist mehr so, wie es vor 2019 war. Und trotzdem, muss man sagen, versucht jeder das Beste aus der jeweiligen Situation zu machen und irgendwie zurechtzukommen. und sich auch das zu leisten, was noch in so einem Rahmen des Budgets möglich ist. Und deshalb gibt es da eigentlich auch ein paar positive Meldungen. Denn nach dem Rückgang der Corona-Beschränkungen sind zumindest mehr Kunden in die Läden gekommen. Das kann man beobachten. Die Frequenzen sind zwar noch nicht auf dem Niveau von 2019, aber sie haben sich doch relativ stabil auch zum Jahresende hin entwickelt. Die Umsätze im stationären Handel haben sich teilweise auch durch die Preiserhöhung, besonders im Lebensmittelbereich, dem Level von 2019 genähert, in bestimmten Branchen auch übertroffen. Aber es sind eben auch 41.000 Geschäfte insgesamt geschlossen worden in Deutschland. Das heißt also, nicht jeder hat die Zeiten vorher überlebt. Die Online-Umsätze sind nicht mehr so stark gewachsen, wie das in der Corona-Zeit war. Das ist auch eigentlich klar. Aber sie haben sich jetzt auf einem relativ hohen Niveau eingependelt. Es gab zwar einige Firmen und Finanzanalysten, die gehofft haben, dass das Wachstum sich fortschreiben lässt, aber damit sind die ja krachend an die Wand gefahren. Ich denke immer, man muss seine Kunden kennen und auch deren Verhalten und nicht nur die Zahlen angucken und das einfach fortschreiben. Das wäre ja ein bisschen einfach, ne? Aber Firmen, die eine Off- und Online-Strategie gleichermaßen verfolgen, sind deutlich besser durch das Jahr gekommen als diejenigen, die nur auf Offline gesetzt haben. Wir haben ja immer wieder darüber berichtet, was so einige gemacht haben. Für mich persönlich sind Douglas und Sarah zwei sehr gute Beispiele, wie die Digitalisierungsstrategie konsequent umgesetzt worden ist und auch zum Erfolg beigetragen hat. Ja, auch bei gleichzeitiger Schließung von Stores, das bleibt nicht aus. Aber eben auch gleichzeitig im Wachstum im Online-Bereich. Interessant finde ich, dass jetzt immer mehr Firmen nicht nur für den Versand die Gebühren nehmen, sondern auch für Retouren. Das ist wirtschaftlich nachvollziehbar und wahrscheinlich auch notwendig. Aber nicht jeder Kunde findet das gut. Da bin ich auch noch gespannt, wie sich das auf das langfristig auf das Online-Verhalten auswirken wird. Ja, und dann sage ich mal, Händler und Kunden bewegen sich zwar langsam, aber stetig auf dem Wege der Digitalisierung nach vorne. Denn wer einmal digitale Erfahrung gesammelt hat, der wird auch seine Online-Accounts nicht löschen, der wird auch seine Bezahl- oder Self-Scan-Funktionen nicht mehr zurückschrauben, wenn er das selber machen kann und gelernt hat. Und da haben wir ja auch über viele Beispiele gesprochen in unseren Folgen, was gerade die Lebensmittelunternehmen und Drogeriemärkte machen, um mit sozusagen ja das, was ihnen an Personal fehlt, es fehlen ja ganz viele Menschen im Handel, zu kompensieren, indem man Technik einsetzt. Und die Kunden haben das noch einigen Zögern, aber doch fangen die an, das anzunehmen. Und ich glaube, das wird auch nicht mehr wieder aufhören. Für mich so die großen Gewinner und Stars sind die Luxusmarken. Das waren sie eigentlich genau genommen auch schon 21. Die sind kreativ wie lange nicht mehr. Also wir haben ja immer wieder, habe ich auch euch ja darüber sprechen hören, tolle Kollektionen gesehen, umfassende Kooperationen mit anderen Partnern, außergewöhnliche Pop-ups und Läden, und die haben voll auf Digitalisierung gesetzt. Ja. Das finde ich wirklich gut, ob das nun Systeme in den Stores war, im Online-Bereich oder Metaverse, egal. Also die Luxusmarken waren die vorangegangen sind und die sich sozusagen da auch am besten behauptet haben. Denn das kann man an den Zahlen ablesen. Ja, und so ein kleiner Ausblick 2023, denke ich mal, wir werden hier einen schwierigen Start haben. Wie immer im Januar kommen die Rechnungen und die Kunden warten jetzt ab, wie hoch sind denn nun wirklich die Energiekostenabrechnungen und die Vorauszahlungen, sind ein bisschen zurückhaltend und Versicherungsbeiträge kommen und so weiter und so weiter. Das ist wie immer. Aber es wird auch wie immer, glaube ich, so sein, dass sich die Menschen mit den Herausforderungen arrangieren werden, dass sie irgendwie einen Weg finden und dass sie auch weiter den Konsum hochhalten wollen. Und für mich ist so das Schlagwort, ne, die Lust zu leben, die ist einfach ungebrochen. Ja.
Ja. Hast du schön gesagt, Wolfgang.
Ja, genau. Ne? Und,
wunderschön.
Und 2023, wie gesagt, glaube ich, dass die digitalen Veränderungen weitergehen. Es wird notwendig sein, die personellen Engpässe durch effiziente Abläufe und vor allen Dingen auch die Übertragung einiger Aufgaben auf die Kunden zu kompensieren. Die Kunden müssen scannen und die Kunden müssen selber an der Kasse bezahlen und einpacken. Das wird deutlich zunehmen. Und wer es schaffen möchte, die hybrid kaufenden Kunden für sich zu gewinnen, also hybrid heißt sowohl on als auch offline, der muss seine internen Abläufe möglichst schnell darauf abstimmen. Der kann nicht hoffen, naja, das mit online wird schon wieder zurückgehen oder offline stirbt aus. Nein, beides wird Bestand haben und das ist eine große technische und mentale Herausforderung für die Firmen und die Teams, das hinzubekommen. Aber wer das schafft, und siehe nochmal Beispiel Douglas und Sarah als große Unternehmen, der wird zu den Gewinnern gehören.
Definitiv. Also 2022 war wirklich eine Achterbahn der Gefühle, wie du es auch gesagt hast. Kurzes Aufatmen. Also man dachte, im Jänner ist alles vorbei und dann doch wieder der Tiefschlag mit dem Ukraine-Krieg. Aber nichtsdestotrotz, wie du es auch sagst, die Lust zu leben ist ungebrochen und genau so habe ich es auch empfunden auf einer privaten Ebene, aber auch auf einer beruflichen Ebene. Es gibt keine Geschäftspartner, mit denen ich gesprochen habe, die den Kopf in den Sand gesteckt haben. Alle wollen weitermachen, sind optimistisch geblieben und das fände ich einfach das Schöne an dem Jahr zu sehen, wie optimistisch und positiv in die Zukunft auch die Menschheit in so schwierigen Situationen ist. Und es dann dazu keinen Stillstand kommt. Ne?
Wichtig natürlich ist ja auch, dass das Weihnachtsgeschäft ja sehr gut gegangen ist. Also in Österreich, wir haben ja sehr gute Zahlen gehabt und das war natürlich nicht so ganz zu sehen, aber hat natürlich Spaß gemacht, wenn man die Zahlen sieht, dass es dann doch letztendlich dann noch gut ausgegangen ist für den Einzelhandel.
Ja, genau.
Erste Feedback, was ich auch von unseren Retailern jetzt gehört habe, also die erste Januarwoche ist ja auch bei uns in den Outlet-Standorten immer noch eine starke, weil es eben noch Ferien ist, ist auch sehr positiv. Also die Leute auch zwischen Weihnachten und Neujahr sehr guter Footfall und auch jetzt die erste Januarwoche ist gut angelaufen. Also fingers crossed, dass es so positiv bleibt. Was war unser persönliches Highlight aus 2022? Und ich würde jetzt vielleicht mal starten. Wir hatten sehr viele Neueröffnungen im Jahr, auch viel von Premium-Marken und auch von Luxus-Marken, die natürlich auch coole Konzepte gelauncht haben. Aber ich habe mal mir überlegt, was ist auch so ein umsetzbares Modell, weil jetzt Gucci oder Balenciaga, die breiten sich ja jetzt nicht so aus. Also was ist vielleicht so ein Premium-Markt oder Mainstream-Markt zu sehen? Und was mich da echt beeindruckt hat, war, finde ich, der im Mai eröffnete Lacoste Store in Paris, weil ich finde, die haben wirklich hier eine coole Linie gefunden. Auch wenn du schon auf der Champs-Élysées gehst in Paris, ist der Laden einfach ein Eye-Catcher. Also du siehst Krokodile auf der Fassade, auf LED-Screens hinter der Glasfassade. Und wenn du reingehst, dann betrittst du einfach einen Lacoste-Kosmos. Also es sind in verschiedenen Bereichen sind die Bereiche aufgeteilt. Du hast einen Spielbereich, wo du wirklich Tennisbälle digital rumschubsen kannst. Du hast das Lacoste-Karussell. Also es lädt dich da wirklich ein, in die Lacoste-Universum einzutauchen. Und das war für mich auf jeden Fall ein Highlight zu sehen, was da an neuen Stores entsteht. Was ein Lowlight war, natürlich neben dem, was Wolfgang auch schon oben berichtet hat und den immer noch anhaltenden Kriegs-Lowlights, empfand ich unsere Berichte über Stores, die aufgrund von Personalmangel auch über das ganze Jahr eigentlich über nicht in der Lage waren, ihre Stores offen zu halten, als konstantes Lowlight im vergangenen Jahr. Da können jetzt die Stores selbst nichts dafür, es ist einfach ein schwieriger Markt aktuell, aber es war einfach bitter, das mit anzusehen, dass nach den Lockdowns der vorangegangenen Jahre, wo dann natürlich auch jeder Euro zählt, der Umsatz gemacht wird, die Läden es teilweise nicht schaffen, ihre vollen Stunden einzuhalten oder Heidi, wie du es auch damals vielleicht aus Düsseldorf berichtet hattest, sogar an ganzen Tagen schließen zu müssen, weil da eben kein Personal vorhanden war.
Genau, montags jeweils.
Ja, also ja, hoffen wir, dass sich das in diesem Jahr ein bisschen einpendelt. Ich bin gespannt, ich hoffe es sehr. Ja, auch hier, fingers crossed.
Ganz genau. Für alle, die sich Annas Lieblingstor gerne nachhören wollen, am 17.05. haben wir in der Ausgabe berichtet, wie das ehemalige Kino zu einem der tollsten Lacoste-Stores geworden ist. Und das kann man gerne nachhören. Also zweite Ausgabe Mai 2022. In der Tat, du sagst es schon, Anna, es ist nicht so einfach, sich da einen Store, ein Konzept, eine Brand herauszupicken für das Highlight. Aber ich habe nach langem Hin und Her, ist mir auch so eines eingefallen, beziehungsweise war für mich eine Brand klar, die dieses Prädikat von mir bekommt. Und zwar ist das Golden Goose. Warum? Ich habe am 2.2.2022 berichtet, dass das Herz von Golden Goose die Menschen sind, als sie Top Employer 2022 in Italien wurden. Das war jetzt schon sehr, sehr schön und sehr besonders, würde ich jetzt einmal meinen. Und dann jetzt kürzlich in der vorletzten Ausgabe des letzten Jahres war dann die Eröffnungen in New York City und in Dubai. Die waren dann letztendlich die Bestätigung meiner Auswahl. Also ich liebe ja Tradition und Handwerk und das reinzufließen lassen in das Store-Konzept mit einem nachhaltigen Touch, das ist ganz schön und wunderbar und das kann Golden Goose sehr gut. Die Strategien für ihre neuen Konzepte zielen ja darauf, den Lebenszyklus von Produkten zu verlängern. Ihre vier Eckpfeiler sind reparieren, wiederherstellen, wiederverkaufen und recyceln. Und das ist schon ein ganz großes Kino, meiner Meinung nach. Seit mehr als zwei Jahrzehnten engagiert sich Golden Goose für die Förderung seiner handwerklichen Tradition. Sie unterstützen Handwerker, Schneider, lokale Künstler etc. Und ja, wie bei einer der letzten Ausgaben berichtet, kann ich auch nur empfehlen für alle, die nach Venedig reisen. Der ehemalige Cadamosto, also der älteste Palazzo am Canal Grande, ist jetzt ein Hotel, das Venice Hotel, und mit einem Shop, mit einem Restaurant, einer Bar und natürlich mit viel Kunst und sehr hochwertig renoviert, passend zum Konzept. Also das ist jetzt mein Highlight. Lowlights gibt es natürlich auch, ja, also mich persönlich hat Balenciaga ziemlich, also am Anfang fand ich es noch lustig, diese Bottle-Schuhe da um viel Geld oder diese Taschen, die wie Einkaufstaschen ausschauen von Tesco oder Ikea um wahnsinnig viel Geld. Also das war irgendwie ein bisschen Provokation und noch ein bisschen lustig, aber als sie dann anfingen, jetzt während der Pariser Modewoche im November die Werbekampagne für die Weihnachtszeit veröffentlicht haben und Kinder mit Teddybären in Fesselgeschirren und so weiter abbildeten, war es dann für mich dann vorbei. Also das ist, man kann ein bisschen mit Provokation immer was erreichen, aber man muss halt auch wissen, wann man dann stoppt und wann es zu viel ist. Und für mich ist das ist der Bogen überspannt. Und deswegen für mich, Lowlight, ganz klar Balenciaga.
Ja, dann, wenn ihr mich fragt, was war mein Highlight, muss ich ehrlicherweise sagen, hier ein kleiner Supermarkt um die Ecke. Und zwar nicht wegen des Sortimentes, ganz ehrlich, das ist, halte ich für ausbaufähig, aber die Technik, die dort eingebaut worden ist, das ist ja ein Teststore und ich habe den in der Zwischenzeit häufig genutzt, weil durch Kameras, durch Wagen in den Regalen, durch modernste Technik kann man dort wirklich eine Idee bekommen, wie zukünftig das Einkaufen schnell funktionieren kann. Ne? Also einmal mit dem Handy anmelden, sozusagen mit so einem Barcode, den hält man vor seinen Rädern, gehen die Tür auf, man kommt rein, pickt sich die Sachen in die Hand oder in die Tasche oder nimmt das einfach so, geht wieder raus, fertig, aus. 10 Minuten später hat man die Rechnung und das geht alles wahnsinnig schnell und unproblematisch. Das finde ich, das war jetzt so mein Highlight, weil ich das für wirklich dringend notwendig halte, für den Personalwegfall, den wir haben, wo, warum auch immer das ist, ich verstehe es immer noch nicht, aber es ist faktisch ja da, müssen trotzdem ja die Geschäfte funktionieren, da wird uns Technik helfen. Ich habe ja auch in Restaurants schon, ich weiß nicht, ob ihr das mal gesehen habt, auch Roboter gesehen, die jetzt sozusagen aus der Küche das Essen an die Tische bringen. Es ist nicht alles toll, nein, Menschen sind mir lieber. Aber wenn wir keine haben, die dort das machen können, dann wäre das Schließen das noch Schlimmere. Und deshalb wäre Technik, und das habe ich hier bei Hoodie gesehen, also finde ich nach wie vor besonders gut gelungen. Und designermäßig muss ich sagen, fand ich jetzt am besten eigentlich so als neuen Designer des Jahres, fand ich Jacques Müs am interessantesten, weil ja das ist wirklich nochmal Design und ohne Spielerei und aus kleinen gewachsen, das finde ich auch eine sehr spannende Story. Ja. Lowlight kann ich sagen, sind für mich die geringen Bemühungen der Städte, ihren Stadtkern und ihre Bedeutung als Sammelpunkt und Treffpunkt zu erhalten und sich neu zu erfinden. Ich finde, das dauert alles unglaublich lange. Wir haben alle viel Geld gekriegt in Deutschland, ne? Hier spricht Stichwort Doppelwumms. Das hat den Bürgern geholfen, um über bestimmte Dinge hinwegzukommen. Aber wenn man mal ein bisschen weiter guckt und sagt, okay, was kommt denn eigentlich nach Corona, Ukraine-Krieg und Energiekrise, dann gibt es immer noch Städte, auch in 100 Jahren gibt es noch Städte. Und da finde ich, passiert so wenig und so langsam, das finde ich sehr, sehr schade, weil ich einfach Sorge habe, dass sozusagen die Bedeutung der Städte da nachlässt. Und wir brauchen bedeutungsvolle Städte als Treffpunkt mit einem gut funktionierenden Handel, mit Restaurants, mit Hotels, mit Kultur, mit allem drum und dran. Und da geht es leider die letzten 3 Jahre überhaupt nicht so richtig vorwärts. Ausnahmen bestätigen die Regeln, aber ja, wir wollen da alle keine leeren und langweiligen Städte haben. Ne?
Das stimmt, aber es geht ja, glaube ich, nicht nur 3 Jahre schon so. Diese Einzigartigkeit der Städte, die Entwicklung geht ja schon viel länger. Und es schaut ja alles, jede Stadt schaut gleich aus. Ja? Also diese DNA, die Städte haben keine eigene DNA mehr, also nichts Besonderes mehr. Das müsste viel mehr herausgearbeitet werden. Es müssten auch die Einzelhändler mehr in die Gänge kommen, sich mehr anstrengen, mehr und öfter mal Auslagen dekorieren, mehr kommunizieren mit dem Kunden, aus passanten Kunden machen. Also das geht mit Auslagen. Gestaltung ganz gut, Warenangebot schärfen und nicht allen das Recht machen. Damit kann man nur verlieren. Also ich glaube, da ist noch viel Luft nach oben. Und wie gesagt, ich hoffe, 2023 wachen viele auf und es geht in die richtige Richtung und wir tun unseren Teil dafür. Und das ist wichtig.
Auf jeden Fall. Ich denke aber auch, dass da natürlich auch Stadtmarketing eine wichtige Rolle spielt. Ich weiß jetzt nicht, wo ich es gelesen habe, war es auf ORF.at oder Standard.at. Jetzt schon alleine Silvester, ich meine, gut, ist ja klar, dass da immer viele Touristen in der Stadt sind, aber wenn man da ein bisschen Halligalli in der Stadt macht, der Silvesterpfad in Wien mit den ganzen Bühnen etc., es waren 800.000 Menschen am Silvesterpfad, und das beflügelt natürlich auch den Einzelhandel. Ich habe jetzt schon ein paar Gespräche jetzt auch geführt mit Retailern, die auch gesagt haben, das erklärt dann vielleicht die guten Umsätze jetzt noch zu Ende des Jahres. Ja klar, wenn man da eine Frequenz hat von 800.000 Leuten, dann quasi einen Tag, da geht halt dann was weiter. Ne? Also klar. Da hilft es dann nicht nur die Auslage zu dekorieren, da muss dann halt auch der Footfall dann in die Städte gebracht werden und das zu hohem Ausmaß, sodass die Händler dann auch überleben können.
Ja. Sowieso.
Zu Jacques Müs, genau, ich finde, der hat sich auch weiter brav durch das Jahr gemausert, sage ich mal. Wir hatten ja in 2021 diese coolen 24/7-Pop-Ups, wo man ja die Taschen aus den Maschinen kaufen konnte. Und 2022 hat er ja auch, sage ich mal, neue Pop-Ups eröffnet, wo dann Popcorn-Maschinen ganz minimalistisch eingerichtet, wie du auch gerade gesagt hast, Wolfgang, eröffnet. Also bin ich gespannt, was der uns in diesem Jahr noch so liefert.
Ja.
Und damit geht es dann auch in unsere nächste Kategorie. Was waren die Top und was war unser Flop aus dem Metaverse? Genau. Und zwar, was ist hier Top-Highlight aus dem Metaverse für mich? Ich habe mir da jetzt nicht ein spezifisches rausgesucht, sondern fand es einfach generell toll, dass sich alle bzw. die meisten Marken damit befasst haben. Also jetzt hin von Nike bis hin auch zu den LVMH-Marken. Sich hier in diese neue Internetdimension, ins Web 3 gewagt haben und sich auch darauf eingelassen haben, jeweils in verschiedensten Sphären auch. Ne? Manche haben dann Shops eröffnet, manche haben da, keine Ahnung, eigene Metaverses gegründet etc. Aber die meisten sind da einfach mal, haben sich reingewagt. Ein Grund für diesen frühen Einstieg der Marken ins Metaverse könnte natürlich auch sein, dass manche Marken ja auch relativ spät erst auf den Social-Media-Trend eingestiegen sind oder, wie wir natürlich auch öfters berichtet haben, in den vergangenen Jahren, als dann die ganzen Lockdowns aufgetreten sind, Probleme hatten, ihre Online-Shops da hier nach vorne zu bringen, weil die eben auch noch nicht so weit entwickelt waren. Das ist natürlich ein wichtiger Grund, glaube ich, warum die Marken auch jetzt nichts verpassen wollen und auch wenn es jetzt noch nicht so erkundet ist, dieses ganze Metaversium, damit einsteigen wollen. Ne? Was natürlich auch zusätzlich sein kann, ist so ein FOMO, ne? Fear of Missing Out, dabei sein ist alles, was ich ja auch nicht schlecht finde, weil ich finde es besser, dass man ein Trial and Error macht, es versucht und dann es vielleicht nichts wird, als dann gar nichts zu machen, abwartet und Tee trinkt und dann den Zug vielleicht vorbeifahren sieht und verpasst aufzusteigen, so in der Hinsicht. Ne? Also das fand ich gut, Respekt an alle Marken, die das gewagt haben. Mein persönliches Lowlight ist dann, ich habe es vorhin gerade erwähnt, eher die Marken, die dann versucht haben, außerhalb der, sage ich mal, bekannten Plattformen wie jetzt so Decentraland und alles andere, was es dann noch so gibt, ich wette, Heidi kann noch mehr aufzählen als ich, versucht haben, ihr eigenes Metaverse und ihre eigene Plattform noch zu kreieren, weil das in einer Sphäre, die sowieso noch nicht so getestet ist und man die Community auf eine Plattform versucht zu lenken, ja dann noch mehr Leute in auf verschiedene Plattformen lockt und die dann in der Hinsicht zerstreut sind. Also der Metaverse ist ja gerade ein Space, der auf Community aufbaut, wo sich die Leute treffen sollen und da ist es meiner persönlichen Meinung nach besser, das auf einer Plattform zu integrieren, anstatt dass da jede Marke ihr eigenes Metaverse gründet und die Leute dann erst recht nicht zusammenkommen.
Ja, aber das Problem ist, liebe Anna, dass es halt sehr viele Metaversen gibt. Also es gibt ja nicht nur eins, sondern es gibt ja sehr, sehr viele. Und das eigentlich der Grund oder der Ursprung ist ja aus der Spieler-Community heraus, nicht? Also Roblox und Konsorten. Also es war immer viel und es war immer viele Metaversen und es wird halt weiterhin, es wird nicht ein Metaverse geben und das ist halt das Thema. Weshalb mein Top-Event im Metaverse dieses Jahr ist, eben diese erste Fashion-Show, die stattgefunden hat vom 24. bis 27.03.2022. Und da haben sich viele zusammengetan. Also das war das erste so richtige Spektakel, wo eben Luxury-Fashion-Brands waren, wie Dolce & Gabbana, Edro, Elisab und so weiter. Dann, die waren dann eben im Luxury Fashion District. Dann gab es noch einen anderen District, der Wearable Street genannt wurde, so ein bisschen mit Beton und Spraykunst. Da war der Fabricant Artisan in Zusammenarbeit mit Boomer, der Immersive Kit, Wozwiss, Uhren etc. Wir haben da, wer nachhören möchte, am 29.02. davon berichtet. Philipp Lein hat ja da ganz, ganz viel gekauft im Decentraland und er hat ja dort ja Showroom etc., Partys gemacht und so weiter und so fort. Also richtig viel investiert. Hat auch seine eigenen Partys veranstaltet, aber es gab auch natürlich Aftershow-Party mit DJ Bob Sinclair. Dann Sophia der Robot war da und hat Selfies gemacht mit den Teilnehmern. Estée Lauder war da für die Optik. Das war also diese Fashion-Show, die ich ganz gut fand einmal, weil es die erste war in diesem Metaverse. Dazu passt auch dieses Red Eye Magazin, das im September gelauncht wurde, also wo man dann natürlich auch ein Magazin hat im Metaverse, wo Journalismus gehuldigt wird. Flop für mich ist Meta per se. Da waren meine Erwartungen oder die Erwartungen vieler noch viel höher. Die Avatare, Mark Zuckerberg hat dem Balenciaga, Prada, Tom Brown Skins für die Avatare geworben. Und viele weitere sollten kommen. Am 9.11. kam dann die Pressemitteilung, dass 11.000 Personen, das sind 13%, gekündigt wurden. 30 Milliarden Dollar Verlust für ein Unternehmen mit 3,7 Milliarden Kunden. Das ist 80% der Bevölkerung mit Internetanschluss weltweit, natürlich mit Ausnahme von China, wo das ja abgedreht ist. Ja, also wie gesagt, da war die Zeit wahrscheinlich noch nicht die richtige, da waren die Ansprüche noch ganz andere und es ist natürlich bei solchen Dingen, bei solchen Entwicklungen auch immer der Faktor Zeit, wann man sowas launcht, wann man sowas, das Baby gebärt, auch ein wesentlicher Punkt, würde ich jetzt einmal sagen.
Ja, genau. Und das ist auch ehrlicherweise, ich habe da bei dem Metaverse kein Highlight, so wirklich, weil, ich beobachte das sehr interessiert, aber ich habe das mal so ein bisschen verglichen hier mit dem ganzen Thema Kryptowährung. Ne? Das ist auch so nach oben getrieben worden und am Ende des Tages hat es nicht funktioniert und dies ja sozusagen eigentlich mehr oder weniger die Bauchlandung, ist noch nicht zu Ende. Aber ich glaube nicht, dass der Ansatz verkehrt ist und ich will auch gar nicht sagen, dass Metaverse verkehrt ist. Ich glaube, es ist auch eine Frage des richtigen Timings und die Menschen müssen darauf vorbereitet sein, das mitzumachen, damit es einen weltweiten Durchbruch hat. Und ich glaube, das wird einfach noch ein bisschen Zeit dauern, weil ich finde, es ist jetzt noch zu kompliziert, zu technisch und und die emotionale Ansprache, vielleicht die Gamer-Generation wird das vielleicht eher noch empfinden können, aber die Menschheit besteht ja nicht nur aus jungen 14-Jährigen und 17-Jährigen, sondern die besteht ja auch aus Ü50 zu einem gewissen Teil und die werden sich, glaube ich, damit langsamer nach vorne bewegen. Aber ich drücke die Daumen, dass es was wird.
Wir behalten die Kategorie auf jeden Fall im Portfolio
natürlich.
Für nächstes Jahr. Dann bleibt ihr auch weiterhin am Laufenden. Und ich würde mal sagen, wir schauen in unsere nächste Kategorie. Was ist unsere persönliche Brand des Jahres? Also ich habe mir dazu auch natürlich Gedanken gemacht und unsere Meldungen in 2022 mal ein bisschen Revue passieren lassen. Und ich muss sagen, für mich war in der Hinsicht dann H&M tatsächlich die Brand des Jahres und würde da gerne mal kurz aufschlüsseln, chronologisch gehalten, auch wieso. Und zwar haben wir im März berichtet über die H&M with Friends Online-Plattform. Da haben wir nämlich besprochen, dass H&M auf ihrer eigenen Website zusätzliche Marken aufnimmt, wie Buffalo, Lee Wrangler etc., um dann noch mehr auf die Community einzugehen und die eigenen Styles, die jeder hat. Weil es ist ja nur fair zu sagen, dass eine Person nicht nur H&M trägt, sondern einfach ein Mix ist aus verschiedenen Marken. Und das finde ich cool, da die Zielgruppen einfach zusammenzuführen. Mutig, frisch und neu. Und am 20.12.22, also das haben wir jetzt nicht in unserem Podcast erwähnt, aber habe ich jetzt noch ein bisschen recherchiert, hat textilmitteilungen.de auch nochmal angekündigt, dass H&M with Friends eine weitere Marke auf der Plattform launcht, nämlich Good American. Die Brand aus Los Angeles wurde 2016 gegründet. Und steht seit der Gründung für Vielfalt und Körperpositivität. Also die kann man da jetzt eben auch shoppen. Und so wird dann stetig hier das Portfolio erweitert. Zusätzlich fand ich super cool auch unseren Bericht über Hotel Hennes im Juni 2022, wo H&M hier ein eigenes Hotel Hennes gegründet hat oder aufgemacht hat, das Pop-Up als Side-Event zum Coachella-Festival, was ja auch von Gigi Hadid gehostet wurde. Und es folgten darauf basierend auch weitere Events, über die wir jetzt nicht berichtet haben, aber habe ich jetzt auch nochmal ein bisschen recherchiert, nämlich zum Beispiel eine immersive Pool-Ausstellung in Berlin-Mitte im Sommer, auf welche dann auch so ein Day-and-Night-Swim-Event im Odeberger Bad gelauncht und gehostet wurde, um die Sommersaison zu starten. Also einfach, die lassen sich da nebenbei noch coole Events zu ihren neuen Kampagnen-Launches dann einfallen. Worüber Heidi und Wolfgang auch berichtet haben, war das Atelier 100. IKEA und H&M haben sich da zusammen gewürfelt und haben da ja so eine Art Incubator gelauncht. Das ist ein Marktplatz, aber auch eine Art Workshops-Zentrum in London, wo Talente eingeladen wurden, da Projekte zu launchen. Und wir sind gespannt, was da in dem Jahr eventuell auch veröffentlicht wurde. Und last but not least, der Store in Brooklyn, über den wir jetzt auch zuletzt im Dezember berichtet haben, am 7.12., wenn das jemand noch genauer interessiert. Also, well done, H&M. Ich finde, ihr habt ein cooles Jahr hinter euch.
Ja. Also ich schließe mich dem uneingeschränkt ein. Ich hatte auch H&M jetzt gesagt bei meinen Highlights, weil ich bewundere da die Innovationskraft, muss ich wirklich sagen. H&M hat sicherlich schwierige Zeiten mit seinem Dickschiff H&M, also mit seinem Markenkern gehabt, ja. Aber was die alles ausprobiert haben, was die alles gemacht haben mit kleinen Formaten, andere Formate, Formate dazugekauft und ausprobiert und integriert, das ist sozusagen, das ist, finde ich, wirklich einzigartig. Das ist kaum jemand anderem so gelungen. Auch eine gute Digitalstrategie. Die hängen sicherlich noch auf vielen Mietverträgen alter Art und dem klassischen H&M-Modell. Aber wir haben ja immer wieder auch hier über den Laden in Berlin-Mitte gesprochen, der einen Ausblick gibt, wie ein H&M der Zukunft ja auch aussehen könnte. Ein bisschen kleiner, innovativer, ein bisschen anders gemixt mit anderen Marken dazu und anderen Service-Dienstleistungen. Und das hat H&M zum Beispiel im Unterschied zu Zara, die super erfolgreich sind mit ihrer Kollektion, aber die nicht so viel ausprobiert haben wie H&M. Und deshalb sind die für mich auch Brand des Jahres. Und Heidi
sehr
ist
gut. Da.
Super.
Heidi ist
dann
sprachlos.
Sind wir in der Sache einig.
Nein, Heidi ist nicht sprachlos, Heidi. Also Lieblingsstore von Heidi in Berlin ist ja H&M Mitte Garden. Also
genau.
Da bin ich ja wahnsinnig gern und ich bin immer völlig erstaunt. Es ist immer wieder neu anders. Das letzte Mal im Oktober. Wie die Menschen, das Service ist uneingeschränkt und ganz, ganz besonders. Man kann da Zeit verbringen und sich Dinge ausborgen. Man hat da Second-Chance-Produkte. Es ist echt, echt super, kann ich nur sagen. Also wie gesagt, auch ich bin dabei bei H&M, keine Frage. Ich habe zusätzlich jedoch mir überlegt, dass es auf einer anderen Kategorie eine Brand gibt, die sich auch natürlich sehr viel Neues einfallen lässt und natürlich auch das Produktportfolio erweitert, nicht nur jetzt mit Retail, sondern auch mit Hospitality. Und zwar ist das Louis Vuitton immer aktiv, immer in Verbindung mit Kunst und Sinnen. Wir haben ja eben 2022 sehr oft darüber berichtet. Und die letzte Meldung war ja, dass 2027 ein Hotel im jetzigen Headquarter in Paris eröffnet werden wird. Davor war die Eröffnung von La Samaritaine. Ist ja sehr high-end mit sehr viel Geld und natürlich sehr lang rekonstruiert worden. Wunderschön. Auch das Hotel Cheval Blanc. Wir haben berichtet vom ersten permanenten Restaurant in Chengdu in China mit dem Namen The Hall. Auch da wurde natürlich jetzt auch geschaut, dass man die nächste Generation mit einbezieht, also mit einem WeChat-Mini-Programm, Machamp zum Beispiel. Man hat auch einen lokalen Musiker aufgefordert, ein Lied dazu zu schreiben. Also da versucht man jetzt auch sehr viel dazu zu machen. Wir haben berichtet von Louis Vuitton Dream Ausstellung, die jetzt ein Jahr in Paris ist und auch eine Chocolaterie hat, wo man dann auch natürlich Louis Vuitton mit allen Sinnen erleben kann. Und last but not least, die Louis Vuitton Wanderausstellung, die ja 2020 ihren Start in Wuhan gehabt hat und über Stationen wie Tokio etc. bis Mitte November in Sydney Rast gehalten hat. Also da tut sich sehr viel. Man schaut auch über die Grenzen hinweg. Man versucht auch viel Neues. Das jetzt natürlich auf einem anderen, in einem anderen Produktportfolio, in einer anderen Price Range, aber meiner Meinung nach auch eine gute Meldung und eine gute Brand, die sich auch immer wieder, also die sich auch nicht auf ihren Lorbeeren ausruht, sondern auch immer wieder weiterdenkt und weitere Dinge erfindet.
Auf jeden Fall. Wir sind gespannt, was sich die Marken alles 2023 haben einfallen lassen, um hier in unsere Kategorie Brand des Jahres aufgenommen zu werden. Ich würde sagen, wir schauen in unsere letzte Kategorie. Was war unser Amüsement des Jahres? Und ich muss sagen, ich bin jetzt mal alle begeistert von unserer Lieblingskategorie oder einer unserer Lieblingskategorien. Wir lieben ja alle. Nämlich dem Retail-Gossip, wo Wolfgang immer Gas gibt. Und mich hat besonders zum Lachen gebracht die Saunafilzhüte. Ich glaube, die waren sogar in unserer letzten Podcast-Folge.
Ja.
Nochmal eine super Weihnachtsinspiration.
Du hast ja das Foto gepostet mit deinen Eltern. Also nicht in der Sauna, aber mit den Hüten.
Mit den Hüten, genau. So super.
Meine Eltern haben sich eine neue Sauna eingebaut und dann war das natürlich ein gelungener Gag unter unserem Christbaum. Und das fand ich richtig, richtig lustig, dass der Trend jetzt hier auch auf Europa überschwappt von Russland, sich in der Sauna da solche Filzhüte aufzusetzen.
Ja, genau.
Sehr cool, sehr cool. Ich frage mich ja sowieso immer, woher Wolfgang diese Curiosity findet und wo du, lieber Wolfgang, diese Meldungen herzauberst. Weil ich finde es natürlich auch total toll, dass wir diese Rubrik irgendwann einmal ins Leben gerufen haben. Das war, glaube ich, schon eine ganz gute Entscheidung.
Ja, das freut mich. Ich werde da getrieben von einer gewissen Neugier, solche Sachen zu finden. Humor finde ich auch nicht so ganz falsch an der Tagesordnung. Und ja, dann muss man noch ein bisschen recherchieren, dass man auch guckt, dass man da nicht irgendwelchen Mist aufsitzt. Aber es gibt ja doch viele Dinge nicht nur im Einzelhandel, sondern auch außerhalb, die ganz lustig sind. Meine persönlichen Highlights für das abgelaufene Jahr in der Kategorie waren hier diese Wasserpistolen, die man gegen die Tauben in Venedig einsetzen soll, um die zu vertreiben. Das hatten wir im Februar berichtet.
Ja, das ist lustig.
Ja, Heidi, du hast nie gesagt, wie deine Wasserpistole aussieht, aber die du dann selber gekauft hast. Aber zumindest hatte ich mich dann gefragt, naja, das große Problem von Venedig sind ja die Kreuzfahrtschiffe, ob man die vielleicht auch dagegen mit Wasserkanonen bewegen kann, woanders hinzufahren. Aber naja, Spaß beiseite. Das hilft nicht. Die sind schon wieder weg, genau, ja. Und dann fand ich noch bemerkenswert die Werbekampagne von Aldi Nord, wo man so ein bisschen Food und Erotik gemixt hat. Das wurde dann im Netz als Foodporn bezeichnet. Ich habe ja mal für Aldi gearbeitet und das ist ja ein stockkonservatives Unternehmen eigentlich. Aber ich habe mich dann gewundert, wie innovativ die sein können und dann noch den Mut haben, so eine Kampagne zu launchen. Ich weiß nicht, ob die erfolgreich war. Die Wiederholung haben wir nicht gesehen. Vielleicht waren sie dann selber geschockt. Aber die Welt schreitet voran. Auch der Weihnachtsmann, habe ich dieses Jahr gelernt, muss sich digitalisieren. Und wir machen das ja auch und wir können das auch, oder?
So sieht's aus, auf jeden Fall. Wir sind ja super digital. Ich meine, Podcast hier ist ja auf unseren allen digitalen Plattformen hier vorzufinden. Auch mit unserer LinkedIn-Seite. Und wir versuchen natürlich auch nächstes Jahr auch noch, oder dieses Jahr, muss ich nicht mal nächstes Jahr sagen, da auch noch mehr zu posten. Wir sind hiermit auch schon am Ende unserer Folge angekommen Und ich glaube, ich habe es schon in der Intro gesagt, aber ich bin ja kein Freund von Neujahrsvorsätzen. Aber ich würde sagen, für 2023 haben wir uns schon ein paar Retail News Flash Ziele gesteckt. Und die würden wir jetzt gerne mit euch teilen. Ich habe versucht herauszufinden, seit wann wir unsere LinkedIn-Seite eigentlich haben. Erfolglos. Also ich habe das nicht gefunden. Heidi, bist du da schlauer draus geworden?
Ja, ich habe jetzt ein bisschen recherchiert und der erste Post, den wir gemacht haben, der war am 20.01.2022.
Na super, dann haben wir ja in einem Jahr sozusagen über 400 Follower generiert.
Yippie!
Das ist auf jeden Fall das Ziel, dass wir sagen, wir erhöhen das 2023. Glaubt ihr, schaffen wir es über 600?
Na klar.
Wir logisch. Werden uns bemühen, ja. Natürlich.
Klar. Sehr gut. Das heißt, wenn
auch ohne Wasserpistole.
Ohne Wasserpistole, ja. Auf jeden Fall. Aber Heidi wird eine auf LinkedIn posten auf unserer Seite, sobald sie das nächste Mal in Venedig ist.
Ja, dann natürlich.
Wollen wir auf jeden Fall so eine sehen, Heidi.
Natürlich, natürlich. Und außerdem, ich meine, die 600 Followers, die wir generieren wollen, vielleicht helfen uns ja unsere Zuhörer dabei. Vielleicht liken sie unseren Podcast und das wäre doch auch eine schöne Möglichkeit. Gerne auch teilen natürlich.
Genau, ja.
Und zusätzlich das Ziel würde ich sagen, wir haben letztes Jahr damit angefangen, Brand of the Month zu nennen, sind dann da aber irgendwie in unser Hamsterrad geraten und haben das nicht mehr konsequent verfolgt. Definitives Ziel für 2023 ist, jeden Monat eine Brand of the Month vorzustellen. Das ist dann Kategorie unabhängig. Das kann Retail sein, das kann Gastro sein, das kann Hospitality sein, das kann Dienstleistung sein. Das müssen auch keine neuen Marken sein. Das werden einfach Marken sein, die uns aus irgendeinem besonderen Grund angesprochen haben in diesem Monat, die wir toll fanden und die wir gerne mit euch teilen wollen würden. Und damit halten wir euch dann auch weiterhin auf dem Laufenden.
Ja, und vielleicht hat der ein oder andere Zuhörer ja auch eine Idee, was wir da als Brand of the Month nehmen sollen. Und wir sind da ganz offen für Vorschläge.
Ganz genau.
Definitiv. Damit würde ich sagen, alles, alles Gute für 2023 und wir freuen uns auf ein spannendes Jahr gemeinsam mit euch.
Ja, Happy New Year!
Happy New Year!